Schnell oder langsam abnehmen? Welche Strategie ist besser? Es ist endlich wieder Frühling, zumindest an dem Zeitpunkt, an dem ich diese Folge hier aufnehme. Und die Natur wird wieder farbenfroh, die Temperaturen klettern nach oben. Und das bedeutet für die meisten von uns wieder mehr Zeit draußen an der frischen Luft und natürlich auch wieder leichtere Bekleidung. Mit dem Gedanken an den bevorstehenden Sommer kommen zu dieser Jahreszeit bei einigen Menschen aber auch wieder die jährlichen Panikgedanken an die Strandfigur auf. Im Frühjahr bemerken wir, dass wir uns ja bald wieder auf die Badesaison zubewegen und damit auch unsere Körper wieder präsentationsfähig machen müssen. Das führt dann dazu, dass die nächste Diät gemacht wird in der Hoffnung, dass wir bis zum Sommer das Gewicht wieder in den gewünschten Bereich bringen können. Und je nach gewählter Strategie bedeutet das möglicherweise ein unterschiedliches Defizit bzw. einen unterschiedlich hohen Verzicht. Aber was ist eigentlich besser? Solltest du lieber langsam und in kleineren Schritten dein Gewicht reduzieren oder doch eher kurz und schnell ins Defizit? Genau darüber sprechen wir heute. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Einfach Ernährung erklärt. In diesem Format behandeln wir Fragen und Mythen rund um das Thema Ernährung und schauen uns an, was die Wissenschaft dazu sagt. Mein Name ist Tim und wir gehen heute der Frage nach, wie hoch ein Kaloriendefizit denn überhaupt sein sollte. Wir sprechen also über das Kaloriendefizit. Genauer gesagt, ob wir lieber versuchen sollten, schnell oder langsam an Gewicht zu verlieren. Dazu erstmal eine Grundlage. Wenn ihr uns regelmäßig zuhört, dann wisst ihr, dass die Kalorienzufuhr darüber entscheidet, ob wir zunehmen, abnehmen oder unser Gewicht halten. Um abzunehmen, müssen wir weniger Kalorien zuführen, als wir verbrauchen. Und dieses grundlegende Gesetz gilt, egal welche Ernährungsform oder Diät du machen möchtest. Je weniger Kalorien wir zu uns nehmen, desto schneller verlieren wir natürlich auch an Gewicht. Wenn du ab morgen also nur 3 Scheiben Brot isst und ansonsten nur Wasser trinkst, wirst du wahrscheinlich ziemlich schnell an Gewicht verlieren. Logisch, du bist ja auch in diesem Fall in einem sehr hohen Kaloriendefizit. Die Frage ist natürlich, ist das sinnvoll? Oder wäre es nicht vielleicht besser, dass du nur einen kleinen Teil deiner Kalorien einsparst und dadurch zwar etwas langsamer an Gewicht verlierst, aber vielleicht weniger verzichten musst? Zugegeben, das Beispiel mit Wasser und Brot ist bewusst übertrieben gewählt gewesen. Trotzdem stellt sich für viele die Frage, ob sie schnell oder langsam Gewicht verlieren sollen, um ihr Zielgewicht zu erreichen. Das Gute ist, dass wurde sehr viel untersucht. Lass uns einmal schauen, was die Wissenschaft dazu sagt. Über die Jahre hat man natürlich immer wieder verschiedene Methoden getestet und auch miteinander verglichen. Deswegen müssen wir uns auch hier nicht einzelne Studien angucken, sondern können direkt auf Meta-Analysen zurückgreifen. Noch einmal zur Erinnerung, in einer Meta-Analyse werden die Ergebnisse mehrerer Studien zu einem Thema zusammengefasst. Und dann wird geschaut, inwieweit die getroffenen Aussagen der einzelnen Studien miteinander übereinstimmen. Die Meta-Analyse, die wir uns jetzt angucken, stammt aus dem Jahr 2020 und untersuchte, wie sich die unterschiedliche Geschwindigkeit der Gewichtsabnahme, also schnell oder langsam, bei gleichem Gewichtsverlust auf mehrere Variablen auswirkt. Und dazu hat man insgesamt 7 Studien mit insgesamt 361 Teilnehmern und Teilnehmerinnen miteinander verglichen. Und diese Teilnehmer und Teilnehmerinnen, davon waren von den gesamten Studien 167 in den Gruppen, die langsam abgenommen haben und 194 in den Gruppen, die schnell abgenommen haben. Man hat folgende Variablen in dieser Studie miteinander verglichen. Also zum einen die Körperzusammensetzung, da sprechen wir von Fettmasse, fettfreier Masse, den Körperfettanteil, den BMI, dann auch noch Körpermaße wie den Taille-Hüftumfang und das Taille-Hüft-Verhältnis. Und diese Studien haben sich auch noch angeguckt, wie sich der Ruheenergieumsatz über die Zeit der Diät entwickelt hat. Was waren jetzt die Ergebnisse? Bezogen auf den Gewichtsverlust, da gab es zwischen den einzelnen Gruppen nicht wirklich einen Unterschied. Also egal, ob Leute schnell oder langsam abgenommen haben, insgesamt haben sie ähnlich an Gewicht verloren. Jetzt sagt uns natürlich Gewichtsverlust per se nicht darüber aus, was wir verlieren, ob wir Körperfett verlieren oder zum Beispiel auch Muskelmasse. Deswegen hat man diese Parameter auch untersucht. Und wenn man jetzt anguckt, was beim Verlust von Fettmasse passiert, da war es tatsächlich so, dass der langsamere Gewichtsverlust zu mehr Verlust von Fettmasse geführt hat. Das heißt, wenn ich langsam abgenommen habe, habe ich mehr Körperfett verloren. Von dem Gewicht, was ich verloren habe, was ja ähnlich war. Der Ruheenergieumsatz, also der Grundumsatz, den wir haben, der verändert sich nämlich auch, wenn wir zum Beispiel stärker abnehmen. Der hat sich wesentlich weniger verändert, wenn wir langsam abgenommen haben. Das heißt, schnelles Abnehmen hat in den Studien gezeigt, es reduziert den Grundumsatz etwas mehr, als wenn wir langsam abnehmen. In Bezug auf fettfreie Masse, also fettfreie Masse ist eigentlich alles außer Fett, dazu gehört Körperwasser, dazu gehören Muskeln, dazu gehören Organe und so weiter. Und da gab es tatsächlich keinen großen Unterschied zwischen den beiden Gruppen. Auch bei den ganzen Sachen wie Taille-Hüftumfang, dem Taille-Hüft-Verhältnis etc. haben wir auch keine wirklichen Unterschiede gesehen. Was bedeutet das jetzt? Also, es scheint so, dass langsame Gewichtsabnahme, zumindest in diesen Studien, zu einem etwas höheren Verlust von Körperfett führt und zu einem besseren Erhalt des Grundumsatzes. Bezogen auf die Muskelmasse gab es zwar keine Unterschiede, aber das kann auch bei solchen Studien immer daran liegen, dass zum einen in den Studien entweder gar keine Angaben zu Makronährstoffen waren oder auch ungleiche Proteinmengen verwendet wurden, weil wir wissen, dass Protein auch dafür sorgt, wenn es in adäquaten Mengen aufgenommen wird in einem Defizit, dass es dafür sorgt, dass wir weniger fettfreie Masse verlieren. Dann wurden natürlich auch unterschiedliche Messmethoden in den Studien verwendet, weil nicht jede Studie misst Körperfett und Muskelmasse mit dem gleichen Instrument. Und viele Studien haben auch eine kurze Studiendauer. Das ist ein Manko, was wir bei vielen Studien finden, aber das liegt auch daran, dass Studien einfach teuer sind und viele Sachen einfach nicht über einen sehr langen Zeitraum gemacht werden können. Wir haben also immer ein paar Sachen, auf die wir schauen müssen. Und wie jede Studie auch, und das gilt für alle Studien, hat auch diese Studie natürlich auch weitere Limitationen. Zum einen, wir haben nur 7 Studien, die wir miteinander verglichen haben. Warum ist das so? Naja, weil um Studien miteinander zu vergleichen, müssen die auch ähnliche Sachen messen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel eine Studie habe, die nur analysiert, was passiert, wenn ich schnell in ein Defizit gehe und keinen Vergleich hat mit, wie es aussieht, wenn ich eine Gruppe habe, die auch gleichzeitig langsam in ein Defizit geht, dann kann ich hier keine Vergleiche ziehen. Dementsprechend wurden da schon sehr viele Studien auch rausgenommen. Und eine sehr wichtige Sache, die ich auch hier noch erwähnen möchte, die Studien wurden alle mit Menschen durchgeführt, deren BMI über 25 war. Das heißt, die per Definition bei Übergewicht und teilweise im Adipositas lagen. Viele der Studien zum Thema Abnehmen und Diäten werden natürlich mit Menschen gemacht, die primär aus medizinischen Gründen die Zielgruppe sind, um abzunehmen. Und deswegen ist es auch so, dass man hier gucken muss, wenn Menschen einen hohen Körperfettanteil haben, macht das auch nochmal einen Unterschied im Vergleich zu einem niedrigen Körperfettanteil. Darauf komme ich später aber nochmal zu sprechen. Wie gesagt, die Studiendauer war relativ knapp und wir haben keine einheitlichen Messmethoden. Was nehmen wir aber also aus dieser Studie mit? Langsame Gewichtsabnahme ist bei einem vergleichbaren Gesamtgewichtsverlust eventuell vorteilhaft für die Reduktion von Fettmasse und die Erhaltung des Grundumsatz. Jetzt haben wir darüber gesprochen, was beim Abnehmen selbst passiert. Wie sieht es aber jetzt langfristig aus? Niemand will schließlich Diäten machen, um danach wieder das ganze Gewicht draufzupacken. Und schneller Gewichtsverlust wird ja häufig auch mit den klassischen Crash-Diäten assoziiert und natürlich damit auch mit dem unausweichlichen Jojo-Effekt, der bei vielen dann auch eintritt. Aber ist das so? Dazu schauen wir uns jetzt eine randomisierte Kontrollstudie an. Die sind nämlich der Frage nachgegangen, ob ein schneller Gewichtsverlust zu einem stärkeren langfristigen Gewichtsanstieg führt. Und dazu hat man zwei Phasen genutzt. Ne? Man hat quasi zwei Gruppen gehabt und zwei Phasen. Phase 1 war die Gewichtsverlustphase. Und Phase 2 war die Gewichtserhaltphase. Und diese Gewichtserhaltphase wurde gemessen über 144 Wochen. Das heißt, wir haben eine sehr lange Studiendauer von insgesamt 3,5 Jahren. Hier wurden 200 Teilnehmer miteinander verglichen und diese waren auch, und das werde ich gleich dazu sagen, alle adipös. Das heißt, der BMI war mindestens bei 30 und ging hoch bis 45. Diese Menschen waren aber ansonsten auch gesund. Und man hat die in zwei Gruppen aufgeteilt. Einmal schneller Gewichtsverlust, das waren 97 Menschen, also grob die Hälfte. Der schnelle Gewichtsverlust ging 12 Wochen. Und dort hat man eine sehr niedrigkalorische Diät gemacht. Und zwar 450 bis 800 Kalorien pro Tag. Und das ist wirklich sehr extrem. Und man muss dazu auch sagen, die Teilnehmer wurden in dieser Zeit medizinisch betreut. Das ist ganz wichtig. Das heißt, die haben das nicht auf eigene Faust durchgeführt. In der langsamen Gewichtsverlustgruppe, das waren dann 103 Leute, die ging 36 Wochen. Logisch, man wollte einen vergleichbaren Gewichtsverlust haben. Und wenn man langsam abnimmt, dann braucht man eben länger. Und die Kalorienreduktion bei der langsamen Gewichtsverlustgruppe war 400 bis 500 Kalorien pro Tag. Also wenn jemand zum Beispiel 3000 Kalorien isst, um auf Erhalt zu sein, hat er im Falle der Studie dann 2500 bis 2600 Kalorien pro Tag konsumiert. Und das Ziel dieser ersten Phase war eine Gewichtsreduktion von 15%. Und man hat dann noch ein Kriterium eingeführt, nur wer es geschafft hatte, mehr als 12,5% des Körpergewichts abzunehmen, durfte an Phase 2 teilnehmen. Und die Rate des erfolgreichen Gewichtsverlusts war bei der schnellen Diät in dem Fall höher als bei der langsamen. Also es haben mehr Leute über diese 12,5% es geschafft, in der schnellen Gruppe, als in der langsamen. Vorsicht, das heißt aber nicht, dass die langsamen nicht abgenommen haben oder deutlich weniger. Weil wenn du nur bei 11% Gewichtsverlust warst oder bei 12%, kamst du auch nicht in Phase 2. Also der Gewichtsverlust konnte dort schon ähnlich sein, aber eben diese Marke von 12,5%, wenn die nicht überschritten wurde, dann kam man nicht weiter. Was aber wirklich interessant war, ist, dass es eine deutlich geringere Abbruchquote bei dem schnellen Gewichtsverlust gab als bei dem langsamen. Das heißt, aus der Gruppe, die langsam abgenommen haben, haben viel mehr Leute die Studie abgebrochen. So, was ist dann in Phase 2 passiert, also dem langfristigen Gewichtserhalt? Dann hat man nach 144 Wochen geschaut, wie viel hatten die Leute denn im Durchschnitt wieder an Gewicht zugenommen. Und da muss man sagen, da gab es keinen wirklichen Unterschied. Im Durchschnitt hatten die Leute zwischen 70-76% des verlorenen Gewichts wieder zugenommen. In dieser Phase war natürlich auch niemand betreut, das heißt, die Leute waren auf sich alleine gestellt. Das heißt, wir haben einfach nur gemessen, was passiert nach der Diät, wenn die Menschen wieder in ihren Alltag zurückkehren und wir sie nach dieser Phase dann messen. Zusätzlich hat man auch noch ein paar andere Sachen geguckt. Man hat geschaut, wie bei den Studien auch zuvor, was Fettmasse und fettfreie Masse macht, was der Appetit macht, also subjektiv, ne, das wurde per Fragebogen dann abgefragt. Und man hat auch zwei Hormone gemessen. Einmal das Ghrelin, das hat mit Hunger zu tun, und einmal das Leptin, das hat mit Sättigung zu tun. Und bei Fettmasse, fettfreier Masse, Appetit und Ghrelin gab es keinen Unterschied. Aber, und jetzt kommt's, die Menschen, die schneller abgenommen haben, hatten auch eine deutliche Reduktion ihres Sättigungshormons. Das ist vielleicht auch noch ein wichtiger Punkt. Ne? Das heißt, die Sättigung ist danach, am Ende der Diät, vielleicht geringer. Was sind jetzt die Erkenntnisse, die wir hieraus mitnehmen? Schnellerer Gewichtsverlust ist nicht per se mit einem höheren Gewichtsanstieg anschließend unbedingt verbunden. Ja? Es hat ein bisschen was zu tun. Manche haben damit sogar einen Vorteil gehabt, weil die Abbruchquote ein bisschen geringer war. Aber man muss auch sagen, dass es eventuell halt bezogen auf dieses Sättigungshormon da einen Unterschied gab. Und das heißt, eventuell haben Leute, die schnell abnehmen, bisschen das Thema, dass sie nachher eine geringere Sättigung haben. So, was ist jetzt mein Fazit? Also prinzipiell natürlich kann beides funktionieren. Aber, und jetzt kommt das große Aber. Wir müssen hier unterscheiden zwischen einem klinisch betreuten Setting, wie es in den Studien passiert, und der Realität, wie wir sie mit Menschen erleben. Ein sehr hohes Defizit zu fahren ist in den allermeisten Fällen nicht ratsam für Menschen. Warum? Weil man sehr viele Dinge vorbereiten muss und auch während des Defizits sehr, sehr viele Dinge beachten muss. Das heißt, man kann nicht einfach mit irgendwelchen Suppen einfach nur auf 400 Kalorien runtergehen und der Hoffnung, dass man dann schnell Gewicht verliert und das Ganze dann funktioniert. Das geht meistens nach hinten los. So einfach ist das Ganze nicht. Man muss da sehr viele Parameter beachten und man muss bei der Vorbereitung auch einige Parameter sehr genau beachten. Es ist auch für Leute mit zum Beispiel, die älter sind, meistens nicht so gut, weil im Alter setzt die Sarkopenie, also der Muskelabbau, ein. Und wenn jemand jetzt nicht stark übergewichtig ist, und das ist der andere wichtige Punkt, diese Studien wurden mit übergewichtigen und adipösen Menschen durchgeführt. Wenn ich einen hohen Körperfettanteil habe und ich verliere Gewicht und ich verliere das auch schneller, dann hat mein Körper genug Fettreserven und wird primär Körperfett reduzieren und weniger fettfreie Masse. Je geringer der Körperfettanteil allerdings wird und man sich zum Beispiel in einem laut BMI normalgewichtigen oder niedrigen Körperfettanteil befindet, dann wird das eine ganz andere Sache, weil jetzt wird der Körper nämlich ganz anders auf das Defizit reagieren. Und deswegen ist in solchen Fällen ein hohes Defizit meistens kontraproduktiv. Außerdem muss man dazu sagen, ein hohes Defizit ist meistens nicht alltagstauglich. Wenn man hier in diesen Extremstudien hier mit 800 Kalorien für 12 Wochen durch den Tag gehen muss, dann bedeutet das, dass man keine sozialen Events hat, dass man keinen Alkohol trinken kann, nirgendwo auswärts essen kann und auf sehr viele Dinge verzichten muss in diesem Fall. Und ja, das kann funktionieren für einige Menschen, aber für die Mehrheit der Menschen, die ein normales Leben haben und die auch am Ende noch eine Stressbelastung haben und ganz viel anderes auf dem Tisch, wird das eine sehr, sehr schwierige bis unmögliche Mission werden, das durchzuführen. Und die Frage ist auch, ist es das tatsächlich dann wert, diese 3 Monate? Weil wir sehen ja langfristig, das Gewicht kommt eventuell wieder drauf. Und das ist nämlich auch der nächste Punkt. Die Frage ist nämlich häufig nicht unbedingt, wie sollte mein Defizit aussehen, sondern auch, sollte ich jetzt überhaupt eine Diät machen oder ins Defizit gehen? Habe ich überhaupt die richtige Ausgangssituation? Und oft scheitern die ganzen Sachen schon daran. Wenn du wissen willst, wie du ein Defizit richtig vorbereitest und ausführst, dann erfährst du das bei uns zum Beispiel in der Coaching-Community. Dort zeigen wir unserer Community, wie sie diese Dinge genau richtig machen, welches Defizit die optimale Höhe für sie hat und wie sie das Ganze nach Beendigung des Defizits langfristig aufrechterhalten. Das war's von mir. In diesem Sinne, wir hören uns beim nächsten Mal.